Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext schließt nahtlos an das an, was wir vor 5 Wochen hatten. Lukas 15, das war jetzt die Verse 11 bis 32. Lukas Kapitel 15, wir setzen fort in der Reihe der Gleichnisse. Wir kommen heute zu Vers 11. Etwas längerer Text. Dort redet der Herr Jesus Christus. Und er sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er beantwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit der Text. Gemeinde Jesu Christi, der heutige Predigtext ist das dritte und letzte Gleichnis in dieser kleinen Gruppe, in der es jedes Mal um etwas Verlorenes geht. Alle diese Gleichnisse beschäftigen sich im Grunde mit dem gleichen Thema. Allerdings hebt jedes von ihnen einen anderen Aspekt besonders deutlich hervor. Wenn wir mal zurückdenken an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dort sahen wir, dass allein der Herr Jesus Christus durch sein Sühnopfer den hoffnungslos verlorenen Sünder aus der Gottesferne zurückholt in seine Gemeinschaft. Und im Gleichnis von der verlorenen Drachme erkannten wir, dass Gott als Mittel, um den Sünder wirksam zu sich zu rufen, das Evangelium einsetzt. Und dieses Evangelium lässt er durch seine Kirche, durch seine Gemeinde verkündigen. Heute also der dritte Teil. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie auch bei den anderen Gleichnissen liegt das Hauptaugenmerk nicht auf dem Verlorenen als solchen. Der verlorene Sohn ist nicht die Hauptfigur, sondern der Fokus richtet sich darauf, wer diesem Verlorenen gegenüber handelt und wie er ihm gegenüber handelt. Die wichtigste Person im Gleichnis vom verlorenen Schaf war nicht das Schaf, sondern der Hirte, der dem Schaf hinterherläuft. Im zweiten Gleichnis stand nicht die Drachme im Mittelpunkt, sondern die Frau, die das Haus nach der Drachme absucht. Und gleichermaßen ist die Hauptfigur heute, das wollen wir gleich zu Beginn festhalten, nicht der verlorene Sohn, sondern sein Vater, der ihn mit einem großen Fest wieder zu Hause empfängt. Ich habe die Predigt wie üblich in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Teil handelt von dem verlorenen Sohn, der zweite Teil vom liebevollen Vater und der dritte und letzte Teil von dem zornigen Bruder. Zunächst Teil 1, der verlorene Sohn. In den beiden vorangegangenen Gleichnissen war das Verlorene ja immer, wenn wir uns erinnern, immer ein Bild für den natürlichen, für den sündigen Menschen. Und aufgrund der Tatsache, dass dieses Verlorene letztendlich gefunden wird, haben wir dieses Bild einengen können, nicht auf alle Menschen, sondern speziell auf die Kinder Gottes, auf die Erwählten, wie sie in ihrem natürlichen Stand als Menschen dastehen. Wir hatten ja im Rahmen der Gemeindefreizeit zu Genüge gehört, dass Gott vor Grundlegung der Welt bestimmte Menschen seinem Sohn übergeben hat. Und für diese Menschen hat der Sohn Jesus Christus in der Zeit sein Heilswerk vollbracht und für sie tritt er als Hohepriester ein. Und dieses Werk Jesu Christi, das ist der einzige Unterschied zwischen diesen Menschen und allen anderen. Denn außerhalb von Christus werden sie genauso verdorben, genauso verloren wie alle anderen. Es besteht kein Anlass, die bewährte Auslegung zu verwerfen und in dem verlorenen Sohn jetzt etwas anderes zu sehen, als den Menschen als solchen. Den Menschen, der sich von Gott abwendet und seinem eigenen Weg, dem Weg der Sünde, folgt. Das wird uns auch gleich zu Beginn unseres Textes sehr deutlich gemacht. Der jüngere Sohn bittet den Vater, ihm seinen Anteil am Vermögen auszuzahlen. Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und das tut er in einer ganz bestimmten Absicht, die er auch sehr bald darauf in die Tat umsetzt. Nämlich nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Der Sohn will sich aus dem Staub machen. Und alles, was der Vater ihm zugesprochen hat, alles, was er ihm gegeben hat, für seine eigenen Interessen verwenden. Dass der Vater niemand anderes ist als Gott selbst, darüber sollte hier kein Zweifel bestehen. Nicht nur der Inhalt des Gleichnisses macht das deutlich, sondern auch der Hintergrund, vor dem Jesus dieses Gleichnis vorträgt. Wir erinnern uns, diese drei Gleichnisse sind ja eine Antwort auf die Unzufriedenheit der Pharisäer darüber, dass sich der Messias, der vorgebliche Messias, mit den Sündern und Zöllnern abgibt, dass er mit ihnen Umgang hat. Das wollten sie nicht wahrhaben. Und am Schluss des Gleichnisses wird diese Parallele ganz deutlich, wie im Übrigen auch bei den beiden vorigen Gleichnissen. Der Vater ist Gott, der den Sünder empfängt und aufnimmt. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Zunächst stehen wir vor der Tatsache, dass dieser Sohn, der jüngere Sohn, den Vater und sein Haus verlässt und sein Vermögen, möglicherweise sein Erbe, nach eigenem Gutdünken verwendet. Oder besser gesagt, verschwendet. Wir hatten ja in unserer ersten Schriftlesung einen Abschnitt gehört, der recht ähnlich klingt. Dort sagt der König Hiskia gegenüber den Priestern: Unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn unseres Gottes. Sie haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Genau das tut der Sohn hier auch. Sich von der Wohnung des Herrn abwenden, ihm, Gott, den Rücken zuwenden, sich nicht in seinen Dienst stellen und alle seine Gaben selbstsüchtig verschleudern, das ist die Sünde als solche. Was hat der Vater dem Sohn gegeben? Seinen Anteil. Natürlich im Rahmen des Gleichnisses haben wir hier an Geld zu denken, auch an anderen Besitz. Aber wenn wir mal darüber hinausblicken, dann fallen uns neben diesen materiellen Reichtümern noch viele andere Dinge ein. Gesundheit, Talente, Fähigkeiten, Freundschaften, Familien. Alles, was uns nach der Vorsehung Gottes zukommt, müssen wir hier mit einschließen. Alle diese Dinge haben wir nicht selbst erschaffen, sondern Gott schenkt sie uns. Sie fallen uns nicht immer direkt auf den Wolken in den Schoß, sondern wir erwerben sie größtenteils über Umwege. Aber die erste und ursprüngliche Quelle aller dieser Dinge ist nicht der Mensch oder die Natur oder was auch immer, sondern immer und allein Gott. Und wenn wir nun mit all diesen Gaben ausgerüstet werden, erhalten wir damit auch einen Auftrag. Einen Auftrag von Gott, der sagt: Setz diese Dinge zu meiner Ehre ein. Gott erwartet Dank. Er erwartet Verantwortungsbewusstsein. Er erwartet Früchte aus diesen Gaben. Aber wie das so ist, dieser uralte Auftrag, an dem scheitern wir seit Adams Tagen kläglich. Wir machen es vielmehr wie der junge Mann im Gleichnis. Wir verschwenden unser Vermögen. Wir setzen es nicht so ein, wie es vorgesehen ist, sondern für andere Dinge. Ja, in der Politik ist ja im Moment eine Diskussion im Gange über gewisse Mittel und ihre Verwendung. Und dort wird dann immer der Begriff Zweckentfremdung verwendet. Ja, und genauso ist es bei uns auch. Diese Gaben, die wir von Gott erhalten, setzen wir zweckentfremdet ein. Und genau dadurch verschwenden wir sie auch. Ja, wie sieht das nun konkret aus? Wenn wir mal aufs Gleichnis blicken, dem Sohn wird hier ein ausschweifendes Leben vorgeworfen. Das ist natürlich eine sehr eindrückliche Umschreibung. Ja, an was haben wir da zu denken? An Luxus, an Völlerei, an Hurerei, an Machtgelüste, an Bestechung. Der Markt der Eitelkeiten hält viele Angebote bereit. Wir können uns ausmalen, in welchen finsteren Abgründen der junge Mann umherwanderte, mit Geld um sich werfend, die angeblichen Annehmlichkeiten des Lebens genießend. Und bei all dem verschwendete er keinen einzigen Gedanken an sein Zuhause. Und so geht es jedem Menschen. Und auch uns. Der Sohn gleicht dem Schaf, das in den Felsklüften umherirrt. Der Drachme, dem Geldstück, das irgendwo in der finstersten Ecke des Hauses im Staub liegt. Weit weg vom Ausgangspunkt. Und auch wenn äußerlich alles wunderbar und angenehm erscheint, sieht die Wirklichkeit doch ganz anders aus. Der Sohn hat sich hier in die Finsternis geworfen, in das tiefste Elend. Auch wenn es erst noch sehr prunkvoll aussieht, aber jetzt holt ihn dieses Elend sichtbar ein. Denn was lesen wir? Es kam eine Hungersnot über das Land und rein zufällig gerade in dem Augenblick, als er den letzten Cent zum Fenster herausgeworfen hatte. Der schöne Schein, das tolle Leben, das alles überdeckt hat, ist abrupt verblasst. Und die sündige Welt zeigt sich jetzt in all ihrem Elend. Gottes Gaben sind aufgebraucht, der Mensch ist auf sich selbst angewiesen und schon ist es vorbei mit seiner Herrlichkeit. Die Menschen können prahlen und glänzen mit ihrem Besitz, mit ihren Fähigkeiten, aber wenn diese Dinge aus welchem Grund auch immer nicht mehr verfügbar sind, dann ist nichts mehr da. Der Mensch kann nicht sagen, es werde Geld und schon ist er reich. Er kann nicht rufen, es werde Wissen und schon ist er unübertroffen gebildet und klug. Das funktioniert nicht. Hat auch noch nie funktioniert. Alles, was wir sind und haben und können, erhalten wir vom Herrn, von Gott. Und wenn diese Quelle versiegt, dann bleibt nichts übrig. Aber es dauert lange, bis wir das begreifen. Der Sohn fing jetzt an, Mangel zu leiden. Und was tat er? Er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, um die Schweine zu hüten. Der Sohn hatte nichts begriffen. Ja, dieser Güterfluss war bildlich gesprochen unterbrochen, als hätte jemand das Flussbett verstopft. Aber anstatt nun zurückzugehen zur Quelle, rennt dieser Sohn den letzten Wasserrinnsalen hinterher, die das Flussbett hinablaufen. Er hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Wörtlich heißt es hier, er klebt an ihm. Er kam von diesem schönen Land nicht los. Er klammerte sich an diesen Mann wie an den letzten Strohhalm. Und er sank in den unbeschreiblichsten Abgrund hinab. Er hütete die Schweine und in seiner Not drängte er sich sogar mit ihnen an den Trog, um wenigstens ein wenig von dem Schweinefutter für sich abzustauben. Aber selbst von diesem Trog wurde er zurückgestoßen. Die damaligen Hörer wussten sofort, warum Jesus hier gerade Schweine erwähnte. Schweine waren der Inbegriff der Unreinheit. Und ein Mensch, der noch tiefer steht als ein Schwein, also das überstieg jedes Vorstellungsvermögen. Aber das musste klargemacht werden. Der Mensch, der sich gegen Gott erhebt, der verunreinigt sich schlimmer noch, als ein Schwein unrein ist. Der muss nicht nur wie ein Unreiner im Alten Testament ein paar Kilometer außerhalb des Lagers sich aufhalten, wie es die Vorschriften damals geboten, sondern der muss ganz, ganz weit weg. Sein Platz ist die äußerste Finsternis. Das ist die bittere Botschaft dieser Verse. Aber jetzt geschah etwas mit diesem jungen Mann. Er war in den tiefsten Tiefen, aber jetzt passierte etwas. In Vers 17 wird uns das in wenigen Worten geschildert. Er kam aber zu sich selbst. Was heißt das? Dass er zu sich selbst kam, kann doch nichts anderes heißen, als dass er vorher sozusagen neben sich stand. Als er sich da im Schmutz wälzte, im wörtlichen Sinne wie auch im übertragenen Sinne, als er sein Geld, sein Vermögen, sein Talent in der Welt verschleuderte, ja schon als er aus seinem Vaterhaus auszog, da war er ja von Sinnen. Nicht in der Bedeutung, dass er unzurechnungsfähig gewesen wäre, nicht, dass er unbewusst gehandelt hätte, keineswegs. Er wusste genau, was er tat. Er kehrte seiner Heimat bewusst den Rücken. Er gab sich in vollem Wissen und Willen den Verlockungen der Welt hin. Er stand vielmehr neben sich in dem Sinne, dass er seine eigene Bestimmung verfehlte. Ja, so wie er sein Vermögen zweckentfremdet hatte, so hat er auch sich selbst zweckentfremdet. Er hatte sich dem Reich seines Vaters entfremdet. Wie sich das Schaf von der Herde und dem Hirten entfernt hatte, wie die Drachme aus dem Geldsack gefallen war, so hatte sich dieser Sohn auch seiner eigentlichen Bestimmung entzogen, von ihr abgewendet, gerade weil er sie nicht anerkennen wollte. Aber nun kam er zu sich selbst. Und achten wir genau auf die Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen. Er sieht sein Elend. Nicht? Er liegt da wahrscheinlich neben dem Schweinetrog im Mist. Mit knurrendem Magen. Dieses Elend steht ihm vor Augen. Aber woran denkt er? Er denkt nicht zurück an die glorreiche Zeit in Saus und Braus, als er sein Vermögen mit vollen Händen ausgegeben hatte. Das könnte man doch erwarten, oder? Aber nein, er ist zu sich selbst gekommen. Und darum denkt er an den väterlichen Hof zurück. Er denkt an die Geringsten im Haus seines Vaters und vergleicht ihren Stand mit seinem. Und diese Erinnerung, die wird wie zu einem Spiegel, in dem er sich selbst in all seinem selbstverschuldeten Elend erblickt. Wir lesen nicht, wie dieser Sinneswandel genau zustande kam. Und das ist auch nicht Thema des Gleichnisses. Aber wir können wohl sagen, dass dieser miserable Zustand, in dem er sich befand, diese Prüfung und Heimsuchung, die ihn ereilten, dass die in diesem Prozess durchaus eine Rolle gespielt haben. Sie sind nicht der Auslöser, aber ein Mittel auf dem Weg dorthin. Seien wir mal ehrlich, wann fragen die Menschen nach Gott? Wann schreien sie nach seiner Hilfe? Wenn die Welt rosarot und angenehm ist? Nein, wenn die Not kommt, Gefahr, Todesangst drohen, dann wird zumindest diese vage und auch ziemlich dumme Frage gestellt, wo ist Gott in diesem Augenblick? Das muss nicht, aber das kann eine Tür sein, durch die dann das Wort Gottes Eingang findet. Denn es ist allein das Wort Gottes, das uns eigentlich und wirklich zu uns selbst kommen lässt, das uns aus unserem Todesschlaf aufschreckt und das uns ruft, so wie Jesus in das Grab hineinrief, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Das Elend kann noch so groß sein, zu dieser Einsicht bringt es uns nicht. Auch noch so geschickte Versprechungen führen uns nicht dahin. Nur Gottes Wort. Und in diesem frühen Stadium vor allem sein Gesetz, in dem Gott uns den Spiegel vorhält, in dem er uns zeigt, wer wir sind, was wir sind, wie unendlich tief wie wir vor ihm, vor dem Hocherhabenen, dem heiligen Gott gefallen sind und wie streng das Urteil ist, das uns erwartet. Darum kam dieser elende, dieser nichtsnutzige Sohn zu sich selbst und sagte, ich will mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er erkennt seine Schuld. Er geht mit zitternden Knien. Er weiß, dass er nicht den geringsten Grund hat, auf Vergebung zu hoffen. Er kann nichts vorweisen. Aber doch geht er. Er geht, um sich zu erklären. Um zu seinem Vater zu sagen, ich bin ein elender Sünder. Du und der Himmel, ihr seid meine Zeugen. Ich unterwerfe mich deiner Gerechtigkeit. Und so schleicht er zum Hof seines Vaters. Dreckig, stinkend, zerlumpt, mit hängenden Schultern, vor Angst zitternd, voller Zweifel, was ihn wohl erwarten wird. Aber als er noch fern ist, als er gerade am Horizont auftaucht, da hat ihn der Vater schon erblickt. Was tut der Vater? Er setzt nicht etwa sein grimmigstes Gesicht auf, stemmt die Fäuste in die Hüften und erwartet den Sohn mit finsterer Miene vor dem Tor. Nein, er erbarmt sich über ihn. Und dieser alte, gebrechliche Mann nimmt die Beine in die Hand und läuft so schnell er kann seinem Sohn entgegen. Und ehe noch der Sohn sein wohlüberlegtes Sprüchlein aufsagen kann, fällt ihm der Vater um den Hals und herzt und küsst ihn. Ist das nicht ein wunderbares Bild für die Liebe, die Gott für sein Volk empfindet? Er hat uns geliebt und uns durch den Tod Christi mit sich versöhnt. Und wann ist das geschehen? Wann? Nachdem wir unsere Sünden erkannt hatten? Nachdem wir sie ihm gegenüber bekannt hatten? Nachdem wir ein Übergabegebet gesprochen hatten? Nein, sondern, wie sagt es Paulus in Römer 15, als wir noch Feinde waren. Es ist, als hätte dieser Vater all die Monate und Jahre ungeduldig Ausschau gehalten nach seinem verlorenen Sohn. Als hätte er ständig den Horizont abgesucht, ständig in die Richtung geblickt, in die der Junge einst entschwunden war. In der Hoffnung, nein, in der Gewissheit, dass der Sohn eines Tages wieder auftauchen würde. Und darum ist diese Freude des Vaters kein spontaner, kein zufälliger Gefühlsausbruch, sondern hier wird in Wahrheit eine lange Vorfreude endlich erfüllt. Und der Sohn, der muss von dieser unverhofften Begegnung und Begrüßung ja geradezu erschlagen worden sein. Aber wie ist seine Reaktion? Vergisst er alles, was vorher war? Arrangiert sich mit der Freude des Vaters? Nein, er bleibt bei seinem Bekenntnis. Denn das hat nichts von seiner Wahrheit verloren. Das gilt immer noch. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das sagt er nach dieser Begrüßung. Egal, wie laut Gott uns zuruft, dass er uns vergeben hat, dass er uns liebt, ja, dass er uns immer geliebt hat, trotzdem müssen wir immer wieder vor ihm und vor uns selbst bekennen, wir haben das nicht verdient. Wir haben nicht den geringsten Grund vorzuweisen, der uns ein Anrecht auf Gottes Liebe und Zuneigung gibt. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir vor Gott stehen, wie dieser Sohn in seinen schmutzigen Schweinehirtenlumpen. Gottes Liebe haben wir uns nicht verdient. Die hat ein anderer uns verdient. Die hat allein Jesus Christus durch seinen vollkommenen Gehorsam erworben. Und darum gilt nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denken wir mal zurück an das Gleichnis, wo die Gäste nach den besten Plätzen im Saal Ausschau hielten und sich dorthin bewegten. Das Gleichnis von der Platzwahl. Was war dort los? Wer sich zu den obersten Plätzen drängt, wer sich selbst als erhaben vorkommt, der wird sehr tief fallen. Aber wer weiß und bekennt, wie unwürdig er ist, und wer dann voller Demut in der Tür stehen bleibt, der wird erhöht werden. Denn es ist so, wie es hier in unserem Text in Vers 24 heißt, wir waren tot und sind wieder lebendig geworden. Wir waren verloren, hoffnungslos verloren und sind wiedergefunden worden. So ist das hier. Wir wollen jetzt nicht auf alle Einzelheiten des Festes eingehen, das der Vater jetzt hier arrangiert für seinen Sohn, um seine Liebe und seine Freude auszudrücken. Aber alle Elemente, die dort erwähnt werden, das Festgewand, der Ring, die Schuhe, das gemästete Kalb, die zeigen, dass dieser verlorene und jetzt wiedergefundene Sohn in eine unerhörte Ehrenposition versetzt wird. Das Festgewand als Zeichen der Reinheit und Gerechtigkeit, der Ring als Siegel von Macht und Herrschaft, die Schuhe, mit denen er sich von den barfüßigen Knechten unterscheidet, wobei die Schuhe uns andererseits auch an einen Teil der Waffenrüstung aus Epheser 6 erinnern, wo sie mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens gleichgesetzt werden. Und schließlich auch das gemästete Kalb als Inbegriff des großen Festmahls, also der ewigen Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Übrigens können wir durchaus unterstellen, dass all diese Dinge nicht schnell herbeiorganisiert werden mussten, sondern dass sie von Anfang an für diesen Sohn bereit lagen. Und so herrschte große Freude auf dem Hof. Außer bei einem. Der ältere Bruder des Rückkehrers schuftete sich auf dem Feld ab. Als er nun endlich heimkam, wurde er von diesem Fest überrascht. Das muss ihn doch sehr irritiert haben, oder? Ein Fest im Haus seines Vaters und ich, der Erstgeborene, bin nicht informiert? Ich bin nicht dabei? Das war ganz sicher eine herbe Enttäuschung für ihn. Und als er sich dann bei einem der Knechte erkundigte, was denn hier Sache sei, und der ihn über den Anlass in Kenntnis setzte, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und als nun der Vater selbst herauskam und ihm zuredete, sich doch zu freuen über die Heimkehr seines Bruders, da brach sein ganzer Zorn aus ihm heraus. Sehen wir hier in diesem älteren Bruder nicht genau die Pharisäer und Schriftgelehrten, die uns am Anfang des Kapitels Lukas 15 begegnet sind? Was haben wir da gelesen? Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser Jesus nimmt Sünder an und isst mit ihnen. In den beiden anderen Gleichnissen wurden sie ja schon als Menschen entlarvt, die glaubten, dass sie in eigener Person gerecht wären, dass sie von sich aus einer Gemeinschaft mit Gott würdig wären. Sie hatten nicht begriffen, dass Gerechtigkeit nicht von innen kommt, sondern dass sie dem Menschen von außen zugesprochen wird und ihm durch den Glauben zugeeignet wird. Und hier im Gleichnis vom verlorenen Sohn, sozusagen dem Höhepunkt dieser kleinen Reihe, wird das Ganze noch deutlicher herausgestellt. Betrachten wir doch mal die Beschwerde, die der ältere Sohn jetzt vorbringt. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Der ältere Bruder erkennt nicht, was hier los ist. Er ist so sehr verstrickt in sein Weltbild von der Werkegerechtigkeit. Ich war immer treu und fleißig und fromm. Wo ist meine Belohnung? Ich hätte gern mal mit meinen Freunden feiern wollen. Nicht unbedingt mit dir und deinen Knechten, aber mit meinen Freunden, mit Gleichgesinnten. Aber du, undankbarer Alter, hast mir nicht mal eine magere Ziege gegeben. Und da fährt ihm der Vater gleichsam in die Parade. Was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Vers 31. Und damit zugleich der Vorwurf. Hast du etwa all diese guten Werke nur getan, um dir Anerkennung, um dir hohes Ansehen vor mir zu erwerben? Bist du etwa in deinem ganzen Wesen und Werk nur auf Eigennutz aus? Dienst du mir etwa nicht aus Freude und um mich zu ehren, sondern nur aus Selbstsucht? Da wird offenbar, dass dieser ältere Sohn wirklich kein gutes Verhältnis mit seinem Vater hat. Bezeichnend ist, wie er ihn anredet. Er spricht ihn nicht ein einziges Mal mit Vater an. Ist das nicht bemerkenswert? Und auch seinen Bruder verweist er mit den abfälligen Worten, dieser dein Sohn, der dein Gut mit Huren vergeudet hat. Also rein formal ist das ja alles richtig. Dem bloßen Buchstaben nach hat er ja recht. Aber eben weil er am Buchstaben klebt und diese ehrliche, lebendige Freude seines Vaters und des ganzen Hauses über die Bekehrung des einstigen Taugenichtses nicht erkennt, darum kann er diese Freude auch nicht teilen. Darum kann er sich nicht freuen. Darum kann er nur mit Verachtung auf seinen Bruder herabblicken und auch, jawohl, auch auf seinen Vater, der sich ihm gegenüber ja als so treulos und launisch erwiesen hat. Und somit werden auch in diesem Gleichnis die Pharisäer und ihresgleichen verurteilt und gewarnt. Denn mit ihrem Naserümpfen über die Sünder und Zöllner zeigen sie, dass sie in Wirklichkeit keine Söhne ihres Vaters sind. Sie mögen Kinder Abrahams nach dem Fleisch sein, aber nicht nach seinem Glauben. Halten wir also nochmal fest. Gott liebt sein Volk und jeden Einzelnen aus seinem Volk mit einer ewigen, unveränderlichen Liebe. Aber auch das muss uns klar sein. Er liebt uns nicht, wie wir sind oder weil wir so sind, wie wir sind, sondern er liebt uns in seinem Sohn Jesus Christus. Ihn, Christus, ihn kann er lieben, weil der vollkommen ist und weil der die Liebe des Vaters wirklich erwidern kann. Und nur indem wir durch Glauben in Christus eingefügt sind, kann Gott auch uns lieben. Und genau das tut er und zeigt es uns. Er ist immer bereit, uns zu vergeben. Er will und wird uns immer wieder empfangen. Aber nun hat man ja den Reformatoren vorgeworfen, wenn sie das lehren, dass Gott uns immer und immer wieder vergibt, dann führt das doch die Menschen dazu, dass sie leichtsinnig werden, dass sie in eine trügerische Gewissheit versetzt werden. Wir können seelenruhig sündigen, denn Gott ruft uns ja doch immer wieder zurück. Aber ist das wirklich so? Verstehen wir das wirklich so? Das Gegenteil ist doch wahr. Das Bild des Vaters, der hier seinem verlorenen Sohn entgegeneilt, das soll auch uns ermutigen, voller Vertrauen zu ihm zu laufen und nicht etwa von ihm weg. Wie sinnlos wäre das denn? Nein, wir sollen seine Gemeinschaft suchen. Sei es in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinde. Und wir sollen uns, und das ist der eigentliche Aufruf in diesem Gleichnis, auch aneinander und übereinander freuen. Denn wir alle sind doch Glieder eines Leibes, des Leibes Christi. Und in diesem Christus, da müssen die Pharisäer jetzt ganz genau hinhören, ist kein Unterschied. Das ist genau die Bedeutung von Versen wie etwa Galater 3, Vers 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Dieser Vers ist nicht etwa ein Aufruf, alle natürlichen und gesellschaftlichen Unterschiede einzuebnen, sondern es ist ein Bekenntnis, dass in Christus alle auf der gleichen Stufe stehen. Jeder Einzelne von uns ist von Natur aus gleich verdorben und verloren. Und jeder Einzelne von uns hat nur in und durch Christus den gleichen Anspruch auf Gottes Liebe erworben. Und darum soll nicht nur im Himmel, sondern auch hier bei uns Freude herrschen. Nicht nur über bestimmte Brüder oder Schwestern, sondern über jeden Einzelnen, der tot war und wieder lebendig geworden ist, der verloren war und wieder gefunden worden ist. Amen.